Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Viele Menschen glauben an die Wiederkehr Jesu Christi oder sie glauben an das Erscheinen eines Messias. Die Juden glauben an das Erscheinen eines Messias, aber sie glauben in keinster Weise, dass Jesus Christus dieser Messias war und ist. Die Moslems glauben an Jesus Christus in dem Sinne, dass er ein Mensch war, dass er jetzt wiederkommen wird als ein Mensch, aber dann wieder sterben wird. Wir wissen es natürlich besser. Und viele Christen, wie ich sagte, glauben an die Wiederkehr Jesu Christi, aber bei weitem nicht alle. Einige meinen, es sei bereits schon zurückgekommen, damals, als die Kirche gegründet wurde in Gestalt des Heiligen Geistes. Das ist natürlich nicht das, was Jesus Christus sagt. Und ich möchte mich heute einmal mit der Wiederkunft Jesu Christi beschäftigen. Ich möchte mit Ihnen viele Bibelstellen lesen, die klar von der Wiederkunft Christi sprechen, aber auch, die uns zeigen, wie sie geschehen wird und wie nicht. Denn auch da gibt es viele, viele Ideen, die aber nicht aus der Bibel stammen. Aber es geht mir heute auch noch um etwas ganz anderes. Wenn wir wissen, dass Jesus Christus zurückkommen wird, und wie ich Ihnen zeigen werde, nicht in allzu ferner Zukunft, wie hat das für eine Auswirkung auf unser tägliches Leben? Ich meine, ist dies nur ein theoretisches, abstraktes Gedankenbild? Ja, irgendwann kommt Christus zurück. Oder ist das in Ihrem Bewusstsein verankert? Sind Sie völlig und fest davon überzeugt, dass er zurückkommen wird? Und wenn ja, was dann geschehen wird und was das für eine Bedeutung für Sie heute hat? Ich möchte beginnen, auf Aussagen hinzuweisen, die Jesus Christus machte, als er hier auf Erden war, als ein Mensch. Also er war noch keineswegs getötet worden, er war noch keineswegs wieder auferweckt worden, er war noch keineswegs das Gottwesen, das er war, bevor er ein Mensch wurde. Es geht mir darum, was er sagte, wovon er überzeugt war, was ihn motivierte, als er ein Mensch war. Und wie wir sehen werden, er war total davon überzeugt, dass er wiederkommen würde, und zwar als ein Gottwesen, um die Herrschaft Gottes über diese Erde zu errichten. Und das war er noch bevor er gekreuzigt wurde. Schauen wir uns einmal Lukas Kapitel 18 an. Lukas Kapitel 18, da spricht er davon in Vers 1. Dass ein Gleichnis gegeben wurde davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und dann spricht er natürlich von dem ungerechten Richter und der Witwe, die sich also nachhaltig an ihn wendet, um ihr Recht zu erhalten. Und dann sagt er hier in Vers 6, da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Er hat nachher dann nachgegeben und der Witwe ihr Recht verschärft. Sollte Gott, Vers 7, nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Denn er hatte ja davon gesprochen, wir sollen alle Zeit beten und nicht nachlassen. Vers 8. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, eine klare Bezeichnung von Jesus Christus, er hat sich oft als den Menschensohn bezeichnet. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Er spricht von dem wahren Glauben. Er spricht von dem Glauben letztendlich Gottes und Jesu Christi in den wahren Christen. Aber der Punkt ist der, wenn er kommen wird, es war keine Frage, dass er kommen wird. Christus hatte keinerlei Zweifel daran, dass er kommen würde, wiederkommen würde. Zur Erde. Und er fragt uns dann, ja, werde ich dann auch den wahren Glauben in euch finden oder werdet ihr nachgelassen haben? Er spricht ja auch davon, dass die Zeit kommen wird, weil die Gesetzesübertretung, die Gesetzesverachtung, die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Er spricht von der Liebe Gottes, natürlich die mit dem Glauben Jesu Christi in uns einhergeht. In Lukas Kapitel 19, da gibt er ein weiteres Gleichnis. Und zwar angefangen in Vers 11. Als sie nun zuhörten, da sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes über diese Erde würde sogleich offenbar werden. Und dann spricht er natürlich von den anvertrauten Pfunden, er spricht von dem Mann von edler Herkunft in Vers 12, der zog in ein fernes Land, den dritten Himmel, um ein Königtum zu erlangen, diese Königsherrschaft, die würde ihm gegeben werden, und dann zurückzukommen. Und dann lässt er seine Knechte rufen und er gibt ihnen Pfunde, um damit zu handeln. Vers 14 sagt uns, seine Bürger waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, ist das unsere Einstellung manchmal, wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht, wir wollen nicht, dass Gott uns sagt, wie wir zu leben haben, wir wollen das auf unsere eigene Weise tun. Vers 15. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was sie erhandelt hätten. Spricht natürlich klar und deutlich von sich selbst, von Jesus Christus, der in den Himmel gehen würde, in den dritten Himmel, um das Königreich, das Königtum zu erlangen, zurückzukommen, um es hier auf Erden zu errichten. Er hatte da gar keine Frage. Da war gar kein Zweifel, dass er zurückkommen würde, um dies zu bewirken. Aber schauen Sie, er sagte alle diese Dinge noch bevor er gekreuzigt wurde. Er wusste, theoretisch gesehen hätte er sündigen können, aber er hatte die Kraft und immer wieder wandte er sich an Gott, den Vater, um diese Kraft zu erhalten, dass er nicht sündigen würde. Denn wenn er sündigen würde, würde alles dies nicht eintreten können. Aber er wusste, das würde die Zukunft sein. Er war total davon überzeugt. In Matthäus Kapitel 16, da lesen wir einmal in Vers 27. Auch das eine Prophezeiung, die er hier gibt, noch bevor er gekreuzigt wurde. Denn es wird geschehen, keine Frage, kein Zweifel. Es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Mit anderen Worten, er würde ein Gottwesen sein, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters und mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun, was wir gerade gelesen haben. Er gibt dann den Knechten diese Pfunde und wenn er zurückkommt, dann schaut er sich einmal an, was die damit getan haben. Und dann werden die entsprechend ihren Werken belohnt werden. Wenn er kommen wird, heißt es, und zwar in der Herrlichkeit seines Vaters, mit seinen Engeln, dann wird er den Menschen vergelten. Aber die Authorized Version übersetzt hier, er wird sie belohnen. Er wird sie belohnen für das Gute, das sie getan haben, und aber auch für das Schlechte, was sie getan haben, denn der Sünde Sold ist ja nun auch der Tod. Also er wird diesen Lohn geben, gemäß den Werken. Die Hoffnung für alle schreibt, er wird jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Verdienen Sie sich den Tod? Oder verdienen Sie sich Herrschaftspositionen im Reich Gottes? Das ist eine Frage, die Sie heute bereits schon beantworten müssen und sollten. Sie sollten die gleiche Überzeugung haben, die Jesus Christus hier zum Ausdruck bringt, dass er zurückkommen wird, um uns unseren Lohn zu bringen. Aber hoffentlich ist es ein Lohn, der uns gefällt und nicht ein Lohn, den wir lieber nicht erhalten möchten. Fahren wir fort in Matthäus 25 zu lesen. Matthäus 25, angefangen in Vers 31. Matthäus 25 und Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit, also es ist jetzt die Herrlichkeit des Vaters und es ist auch seine Herrlichkeit, weil er ist das Bild des Vaters. Von daher wird er die gleiche Herrlichkeit als ein Gottwesen haben, wie der Vater sie hat. Davon war er auch überzeugt, dass Gott der Vater ihn auferwecken würde in Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die er hatte, die er mit dem Vater hatte, noch bevor es überhaupt die Welt gegeben hat. Wie er im Johannesevangelium sagt. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden von ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden. Wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Vers 34. Und dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, Jesus Christus, der König, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Ich lese auch hier keinerlei Zweifel. Ich lese auch hier keinerlei Aussagen, ja, vielleicht könnte es so kommen, ist aber noch nicht klar, ist noch nicht deutlich, vielleicht wird es auch anders kommen. Nein, das ist eine klare prophetische Aussage, so wird es geschehen. Und hier wird denen, die treu geblieben sind, die von Gott berufen worden sind, in dieser Jetztzeit, denen wird das Reich Gottes anvertraut. Die werden Teil sein des Reiches Gottes. Und wir lesen auch weiter in Vers 41. Und dann wird er auch sagen zu denen zu seiner Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, denn die haben nicht das getan, was sie hätten tun sollen. Sie haben nicht so gelebt als Christen, wie sie hätten leben sollen. Sie haben die unvergebbare Sünde begangen. Sie werden in den feurigen Pfuhl geworfen werden, um dort verbrannt zu werden. Und was sagt er uns dann? In Vers 46, und sie werden hingehen. Diese zur ewigen Strafe, einer Strafe mit ewigen Konsequenzen. Aber die Gerechten in das ewige Leben. Auch hier ein Leben mit ewigen Konsequenzen. Sie werden das ewige Leben erlangen. Sie werden ewig leben. Wie Gott der Vater und Jesus Christus ewig leben. Wie die Engel ewig leben in der Zukunft. Das sind zwar geschaffene Wesen, wie auch wir in diesem Sinne geschaffene Wesen sind. Wir sind ja alle geboren worden aus Fleisch und Blut, aber wir werden das ewige Leben erlangen, wenn wir auf richtige Weise leben und gelebt haben. Und Jesus Christus sagt uns dies. Wenn Christus kommt, das jetzt als Einschub, weil ich jetzt ein wenig abweiche von dem, was Jesus Christus hier direkt als Mensch gesagt hat, aber wenn Jesus Christus kommt, dann sagt die Bibel uns auch an anderen Stellen, dann werden die Heiligen das Heil und das Reich empfangen. Paulus sagt uns dies in Hebräer Kapitel 9 und Vers 28. Hebräer 9, Vers 28, da heißt es hier, Christus ist einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Das war der Grund seines ersten Kommens, unter anderem für uns zu sterben, damit durch seinen Tod Vergebung der Sünde erlangt werden kann, wenn wir dieses Opfer Jesu Christi annehmen, wenn wir bereuen, wenn wir an den Opfertod Jesu Christi glauben, wenn wir uns taufen lassen, wenn wir den Heiligen Geist erlangen und so weiter und so fort. Er ist deshalb einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Das sollten Sie und ich sein. Wir sollten diejenigen sein, die das Kommen Jesu Christi freudig erwarten, mit Zuversicht erwarten. Und er wird uns Rettung geben. Die Elberfelder Bibel und die Schlachterbibel, die schreiben, er wird uns das Heil geben, er wird kommen zum Heil, zum ewigen Heil, um das ewige Leben zu erlangen, um das ewige Leben im Reich Gottes zu erlangen. In Daniel Kapitel 7 wird wiederum bestätigt, was Christus hier in Matthäus 25 gesagt hat, dass die Heiligen das Reich ererben werden, das für sie bestimmt ist seit Grundlegung der Welt, wie es heißt. Daniel Kapitel 7, die Verse 21 und 22. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen. Das wird noch kommen. Ein schreckliches Martyrium für einige wird noch kommen. Durch gottfeindliche Mächte, gerade auch in Europa. Ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie, bis der kam, der uralt war. Jesus Christus. Jesus Christus hat keinerlei Anfang gehabt. Im Anfang war das Wort, Jesus Christus, der Logos, der Sprecher, und das Wort war bei Gott, Gott dem Vater, und das Wort war Gott, immer schon gewesen. Der war uralt, natürlich. Der Recht schuf den Heiligen des Höchsten, das ist Gott der Vater, Gott der Vater ist höher als Jesus Christus. Der Recht schuf den Heiligen des Höchsten, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Wenn er zurückkommen wird, wird er den Heiligen das Reich empfangen. geben. Also das wird hier wiederum bestätigt in diesen Stellen. Aber fahren wir jetzt zurück, oder fahren wir jetzt fort und gehen wir jetzt zurück zu dem, was Jesus Christus sagte, als er ein Mensch war hier auf Erden, Matthäus Kapitel 24. Schauen Sie sich diese Überzeugung an, diese absolute klare Überzeugung, so wird es sein. Haben wir diese Überzeugung? Diese Überzeugung müssen wir haben, wenn wir auf richtige Weise leben wollen. Wenn wir da irgendwo Zweifel haben, dass das auch so ist, ja, vielleicht kann es ja auch anders sein, dann haben wir nicht die richtige Motivation, dann können wir nicht die richtige Motivation haben, ein gottgefälliges Leben zu führen. Wir müssen an auch die Wiederkunft Jesu Christi glauben, die Tatsache, dass er kommen wird, um uns unseren Lohn zu geben für das, was wir in diesem Leben tun. Matthäus 24, angefangen in Vers 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Das werden so die Zustände sein. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Schauen Sie, die lebten so ihr Leben dahin, kümmerten sich nicht um das, was kommen würde, glaubten auch gar nicht daran, dass es ein Gericht geben würde. In diesem Fall war es das Gericht der Sintflut. Dachten nicht daran, dass das wirklich in der Tat geschehen würde. Der Noah, der war ja verrückt, der baut hier eine Arche da auf trockenem Land. Was machten der da? Nein, nein, die glaubten nicht daran. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, hatte denen das mitgeteilt, warum er dies tat. Und so wird es bei dem Kommen, im zweiten Kommen Jesu Christi sein. Die Menschen, die werden die Botschaft gehört haben, das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern zu einem Zeugnis verkündigt worden sein, aber sie haben es nicht beachtet. Sie sind nach wie vor ihren Lebensgewohnheiten nachgegangen, bis dann die Katastrophe kam. Damals die Sintflut, heute die große Trübsal, der Tag des Zornes des Herrn. Und dann war es zu spät für viele und wird es zu spät für viele sein. Aber auch hier wiederum, es ist dies ein unerwartetes Kommen Jesu Christi, was hier beschrieben wird, wie es auch zur Zeit der Sintflut für viele unerwartet kam, dass da tatsächlich hier eine Sintflut kommen würde, um die alle zu vernichten. Aber auch hier, die Überzeugung ist klar und deutlich die, Christus wird kommen. Und er beschreibt sogar die Situation, wie sie sein wird auf Erden, wenn er kommen wird. Aber das muss Sie und mich natürlich nicht beinhalten, das ist der Punkt. Schauen wir uns auch in Matthäus 24 und Vers 42 an. Das ist das, was Christus jetzt uns sagt. Das ist etwas, was er Ihnen sagt, was er mir sagt, tagtäglich sagt. Darum wachet. Wir sollen wachen. Wir sollen unsere eigene Lebensweise beobachten, wachen, aufmerksam sein, dass wir nicht abschlittern, abschweifen von dem wahren Weg. Wir sollen aber auch die Weltereignisse wachen, von denen hier im ganzen Kapitel spricht, denn sie werden uns Anzeichen dafür geben, wann die Wiederkunft Christi genaht ist, was uns dann motivieren soll, auf richtige Weise zu leben. Schauen Sie, diese Weltereignisse, das sind ja kein Selbstzweck. Es soll eine Motivation sein, dass wir insoweit dann uns der Situation klar werden, worum es geht. Darum wachet, Vers 42, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Keiner kann genau voraussagen, an diesem Tag wird Christus zurückkommen. Und er sagt es gleich in Vers 44, darum sollt ihr auch bereit sein. Und hier eine sehr wichtige Aussage, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Eine Stunde. Ich meine, es geht jetzt nicht um Jahrzehnte, von denen er hier spricht, aber um eine Stunde. Es geht um den genauen Zeitpunkt. Der wird überraschend sein für einige, für viele. Wie ich Ihnen zeigen werde, es gibt eine Möglichkeit, gleichwohl wachsam zu sein, bereit zu sein. Aber das ist die Aufforderung hier. Wachet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Menschensohn kommen wird. Aber auch hier wiederum, keine Frage, dass er kommen wird. Keine Frage in der Ansicht, dem Bewusstsein, der Erkenntnis Jesu Christi, der dies aussagte, als er ein Mensch war. Und so lesen wir auch in Markus Kapitel 8 und Vers 38. Wer sich aber meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird. In der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir hatten gesehen, was es bedeutet, wenn sich der Menschensohn schämen wird, derer, die sich seiner geschämt haben, die sich davor geschämt haben, seinen Weg zu gehen, die sich nicht bereit erklärt haben, Gottes Wort in ihrem Leben zu erfüllen. Die werden letztendlich, wenn sie in der Tat die unvergebbare Sünde begangen haben, in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Sie werden mit Sicherheit aber nicht zunächst einmal im Reich Gottes sein. Er sagt an anderer Stelle, da werden viele zu mir sagen, an diesem Tage, na, ich habe doch in deinem Namen dies getan und jenes getan und gepredigt und Wunder verbracht und so weiter und so fort. Und Christus sagt, ja, ich kenne euch überhaupt gar nicht. Weichet von mir, die ihr die Gesetzlosigkeit begeht. Schauen Sie, viele, die meinen, die brauchten das Gesetz Gottes heute nicht mehr zu halten, die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die meinen, es sei genug, einfach Jesus Christus in ihrem Leben anzuerkennen, zu sagen, oh, ich liebe Jesus Christus. Aber was sagt uns Johannes? Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hält seine Gebote nicht, er ist ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. Christus wird sich dieser Menschen schämen, in Anführungszeichen, er wird sagen, geht weg von mir. Denn ihr habt nicht das getan, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr mich liebt, sagt er, so haltet die Gebote. Die meisten Menschen heute wollen es nicht tun. Christus wird die ablehnen. Bei seinem Kommen, das ist der Punkt. Die sich seiner geschämt haben. Aber nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, hat uns Christus als ein Gottwesen versichert, dass er auf diese Erde zurückkommen wird. Und zwar als ein Gottwesen. Und das wird deutlich gemacht in Offenbarung Kapitel 1. In Offenbarung Kapitel 1 und in Vers 4. Johannes an die 7 Gemeinden. In der Provinz Asia, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Fürst, der König auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat, von unseren Sünden mit seinem Blut und hat uns zu einem Königreich gemacht, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der da ist, der da war, der da kommt. Ja, Jesus Christus kommt. Letztendlich wird auch der Vater kommen. Aber dann erst, wenn das neue Jerusalem auf der neuen Erde existieren wird. Einige sagen, ja, das bezieht sich aber lediglich auf den Vater. Nein, es bezieht sich auch auf Christus. Und er bestätigt dies erneut in Offenbarung Kapitel 2 und Vers 25. Was ihr habt, sagt er hier der Kirchengemeinde in Thyatira, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Schauen Sie, die 7 Gemeinden hier beschrieben werden. Was da denen gesagt wird, dies gilt auch für alle Kirchenmitglieder zu allen Zeiten. Das heißt, achtet darauf, was der Geist den Gemeinden, Plural, sagt. Und hier sagt er uns allen, was ihr habt, was ihr erworben habt, was ihr erarbeitet habt, das haltet fest. Lasst es nicht los, weicht nicht davon ab, schmeißt es nicht weg. Nein, haltet es fest, bis ich komme. Denn Christus wird zurückkommen. Das ist wiederum das Versprechen hier, was er uns sagt. Klare, deutliche Aussage. Haltet es fest. In Offenbarung 3 und in Vers 11 sagt er hier der Gemeinde zu Philadelphia. Er sagt es heute zu allen, die den Philadelphia-Geist haben. Diesen Geist des Wirkens, der Zielgerichtetheit. Er sagt, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Auf diese Krone werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Er sagt, haltet fest, was ihr habt, damit niemand eure Krone nehme, damit ihr nicht das verliert, was ihr erarbeitet habt. Und dann zum Ende des Buches in Offenbarung Kapitel 22, in Vers 7. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 7. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Alles das, was da geschrieben steht im Buch der Offenbarung. Letztendlich alles das, was geschrieben steht in der ganzen Bibel. Das sollen wir bewahren, das sollen wir in unserem Herzen tragen, das sollen wir anwenden in unserem Leben. Und wir sind selig, wir sind glücklich zu preisen, wenn wir das tun. Denn, was sagte Christus? Ich komme bald. Und er sagt es heute zu uns in weitaus größerer Realität und Relevanz. Denn wir sind wirklich der Wiederkunft Christi sehr nahe gekommen. Und er sagte auch in Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, wie wir das bereits schon gelesen haben, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Einige werden einen größeren Lohn empfangen als andere. Einige werden auch einen Lohn empfangen, wie ich sagte, den sie gar nicht haben möchten, aber sie haben sich dafür entschieden, dass sie den Weg Gottes eben nicht gehen wollen. Und dann noch in Vers 20, wiederum sagt er hier, er spricht, dies bezeugt, ja, ich komme bald, keine Frage, keine Diskussion hier, oh, vielleicht kommt er doch nicht bald, vielleicht kommt er überhaupt nicht. Oder wenn, dann erst in vielen, vielen Jahren, er spricht ja uns heute an, die wir hier das Buch der Offenbarung heute weitaus besser verstehen können als damals die Menschen, als es geschrieben wurde. Denn mittlerweile sind viele Dinge eingetreten bereits, die im Buch der Offenbarung beschrieben sind, die eintreten würden. Und er sagt jetzt uns, ja, ich komme bald. Und dann heißt es hier, Amen, komm, Herr Jesus, sagt hier Johannes. Ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und Johannes sagt, ja, komme bald. Sagen wir, komme bald, dein Reich komme, sollten wir beten. Aber können wir das auch mit Zuversicht tun? Ist das etwas, was wir wirklich erwarten, erstreben, dass wir umarmen wollen? Sind wir uns sicher, dass wir die baldige Rückkehr Jesu Christi wirklich wollen? Wir können uns dessen sicher sein, wenn wir uns bemühen, das Richtige zu tun. Wenn wir uns nach wie vor weigern, das Richtige zu tun, dann ist nicht unbedingt unser Wunsch der, oder sollte es zumindest nicht sein, dass Jesus Christus bald kommt, denn das Schicksal unserer weiteren Zukunft würde ja nicht so rosig aussehen dann. Ich meine, es geht darum, wir sollen uns dafür qualifizieren, wir sollen uns bemühen, das Richtige zu tun, sodass wir sagen können, ja, Herr Jesus, komme bald. Gott Vater, errichte das Reich Gottes hier auf Erden bald. Wir alle sagen dies, wir alle sagen ja. Wann kommt Christus endlich, um diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten? Aber sind wir auch bereit dafür? Das ist die Frage. Schauen Sie, die Apostel, die neutestamentliche Kirche, die waren alle total davon überzeugt. Die glaubten ebenso fest daran, wie diese Stellen hier aussagen, dass Christus zurückkommen würde. Da gab es gar keinen Zweifel. Die waren mitunter im Zweifel, wann es geschehen würde. Das Jahr hatten erwartet, dass er viel früher zurückkommen würde, vielleicht sogar noch zu ihren Lebzeiten. Bis ihnen dann klar wurde, nein, er würde nicht zu ihren Lebzeiten zurückkommen. Hatten einige Stellen noch nicht so richtig verstanden, dass er zunächst einmal, wie Christus hier gesagt hatte, in den Himmel gehen würde, um sein Reich zu empfangen, und dann würde er zurückkommen. Es würde eine Zeit dauern. Aber sie wussten, dass er zurückkommen würde. Paulus wusste dies. Es war gar keine Frage für ihn. Und was sagt er uns hier in 1. Korinther, Kapitel 4? 1. Korinther, Kapitel 4 und in Vers 5. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist. Und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Denjenigen, die das Lob Gottes verdienen. Schauen Sie, das ist ein großes Problem. Es war ein großes Problem damals in der Kirche Gottes. Es ist immer und immer wieder ein Problem, dass man richten will, bevor die Zeit gekommen ist. Man will seine Rechtssprüche und Gerichte verkündigen. Oh, ich weiß über den was Bescheid, ich weiß über die was Bescheid und so weiter und so fort. Und der oder die, die tun ja etwas Falsches, ich weiß das ja besser. Und dann wird dann viel auch rumgetratscht und rumgequatscht über das, was angeblich geschieht. Paulus sagt, haltet euch davon fern. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Verleumdet nicht, sodass ihr nicht verleumdet werdet. Verurteilt nicht, sodass ihr nicht verurteilt werdet. Und so weiter und so fort. Es gibt ja viele, viele Aussagen im Hinblick darauf. Aber es ist immer so, scheinbar, dass man in dem Augenblick, wenn man jetzt versucht wird, und ich sage versucht wird ganz bewusst, zu richten, dann tut man es gerne. ohne vielleicht die Sachlage zu kennen, ohne die Fakten zu kennen, ohne die Motivation zu kennen. Und so sagt Paulus, wartet, bis Christus zurückkommt. Der Punkt ist, er wird zurückkommen, das ist gar keine Frage. Und dann wird er das gerechte Urteil sprechen, was immer das gerechte Urteil sein mag. Schauen Sie, diejenigen, die getauft sind, die den Heiligen Geist erlangt haben, die nehmen jedes Jahr zum Passa die Symbole von Brot und Wein ein. Symbole von Jesus Christus, seinem Leib und seinem Blut. Sie sollten das in würdiger Weise tun. Und auch dieses Jahr haben es alle wahre Christen, gehe ich mal davon aus, zumindest alle wahre Christen in unserer Kirche getan. Das war manchmal nicht ganz einfach wegen diesen Coronavirus-Restriktionen, aber sie haben es getan. Wir müssen es tun, es ist ein Gebot. Aber schauen wir uns einmal an, was Paulus sagt in 1. Korinther 11 und in Vers 26. 1. Korinther 11 und Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst, und zwar einmal im Jahr, ist eine jährliche Erinnerung an den Tod Christi, denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Darum geht es. Es geht darum, dass er für uns gestorben ist und wir verstehen dies. Und wir verkündigen in diesem Sinne seinen Tod jährlich, wenn wir diese Symbole zu uns nehmen. Aber hier ist der Punkt. Bis er kommt. Wir nehmen dies zu uns, weil wir wissen, er wird auch zurückkommen und uns belohnen für unser richtiges Verhalten. Tun wir dies, wenn wir das Passa zu uns nehmen. Verkündigen wir den Tod, bis dass er kommt. Denn er kommt. Eine klare Aussage hier wiederum von Paulus. Schauen wir uns 1. Korinther Kapitel 15 an. 1. Korinther Kapitel 15 und lesen wir angefangen in Vers 20. Da gab es nämlich tatsächlich Leute in der neutestamentlichen Kirche, die bezweifelten die Auferstehung von den Toten. Ich meine, damals im Judentum gab es ja auch diese verschiedenen Gruppierungen und da gab es zum Beispiel einige, wie die Sadduzäer, die glaubten nicht in die Auferstehung von den Toten. Und es kann sein, dass sich da gewisse Christen, die dann zu Christen wurden, nach wie vor von diesen falschen Ideen haben beeinflusst lassen und beeinflussen lassen. In jedem Falle ist es hier so, dass einige dies bezweifelt haben, dass es überhaupt eine Auferstehung von den Toten gibt. In 1. Korinther 15 und Vers 20, da sagt Paulus Folgendes. Nun aber ist Christus auferweckt worden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Und wenn man stirbt, dann schläft man. Dann ist man entschlafen. Dann hat man kein Bewusstsein. Man hat keine unsterbliche Seele, die da irgendwie weiter existieren würde, leben würde. Nein, wir sind tot im Grab und erwarten die Auferstehung von den Toten, die geschehen wird, wenn Christus zurückkommt, wie wir noch sehen werden. Und Christus ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Erste, der auferweckt wurde zu ewigem Leben. Niemand ist sonst auferweckt worden zum ewigen Leben, aber es werden solche Auferstehungen erfolgen. Diese Auferstehung zum ewigen Leben wird erfolgen. Die Krone des Lebens wird uns gegeben werden, wenn Christus zurückkommt, wenn wir wahre Christen sind, wenn wir sterben und Christus lebt in uns durch seinen Geist, wenn wir sterben. Oder wenn wir noch leben, wir werden verwandelt werden zu ewigen Geistwesen, wie wir noch sehen werden. Bei seiner Auferstehung. Bei seiner Wiederkunft, möchte ich sagen, wird unsere Auferstehung stattfinden, unsere Verwandlung stattfinden. Und so sagt er hier, Christus ist auferweckt worden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen, Adam, der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen, Christus war ein Mensch, er ist natürlich heute kein Mensch mehr, aber er war ein Mensch, als er auf Erden lebte, so kommt durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten, denn er starb als Mensch, sodass wir seinen Tod für uns in Anspruch nehmen können, das Opfer annehmen können, um dann die Auferstehung von den Toten zu erlangen. Denn wie in Adam alle sterben, wir sind alle Menschen, die sterben werden, aus Fleisch und Blut bestehend, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Letztendlich werden alle Menschen lebendig gemacht werden. Christus wird sie alle lebendig machen. Selbst die, die unvergebbare Sünde begangen haben, werden zunächst einmal lebendig gemacht werden und dann im folgenden Pfuhl ausgelöscht zu werden. Er sagt aber hier an jeder in seiner Ordnung, der für ihn bestimmten Ordnung. Es ist eine zeitliche Abfolge hier, die beschrieben wird. Als Erstling Christus. Nun, der ist vor über 2000 Jahren als Erstgeborener von den Toten erweckt worden. Danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Wenn er kommen wird. Schauen Sie, die werden dann auferweckt werden, wenn er kommen wird, nicht zuvor. Auferweckt zu ewigem Leben. Darum geht es hier. Und danach das Ende. Das bezieht sich jetzt hier auch auf die zweite Auferstehung und letztendlich sogar auf die dritte. Der Punkt ist der, wenn der auferstandene Jesus Christus zurückkommen wird als ein Gottwesen, dann wird er die verstorbenen Christen lebendig machen. Deswegen, wenn Christus nicht zurückkommen würde, dann hätten wir alle keinerlei Zukunft. Dann würden wir alle für ewige Zeiten tot im Grabe ohne Bewusstsein liegen, verwesen. Es würde so sein, als ob wir nie existiert hätten. Schauen Sie, wie die Wiederkunft Christi eine großartige Bedeutung hat für unsere Zukunft. Wenn Sie daran nicht glauben, wenn Sie meinen oder vielleicht zweifeln, dass er zurückkommen wird, dann brauchen Sie auch keine Zuversicht zu haben, dass Sie überhaupt ewiges Leben erlangen werden. 1. Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz, sagt Paulus hier, spricht die Kirche an, seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt. Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Und wir können das heute als Prediger Gottes ebenfalls sagen zu unseren Gemeindemitgliedern, die uns Freude bereiten, dass sie auf das achten, was die Predigerschaft ihnen sagt und nach dem wahren Wort Gottes leben. Das bereitet uns Freude. Es bereitet uns Kummer, wenn sie es nicht tun. Es bereitet uns sehr viel Kummer, wenn sie uns verlassen, wenn sie weggehen von der Kirche des ewigen Gottes, weil sie meinen, sie könnten irgendwo anders bessere Nahrung finden. Oder in den meisten Fällen gehen sie weg und gehen nirgendwo hin, kehren zurück in die Welt, aus der sie gekommen sind. Das bereitet uns keine Freude. Aber hier, das bereitet uns Freude, wie Paulus sagt. Und zwar wird es auch Freude sein vor Jesus Christus, wenn er kommt. Er sagt, aufgrund der vor ihm liegenden Freude hat er das Martyrium seines Leidens und seines Todes erduldet, weil er hat auf die Zukunft geblickt. Er wusste, was geschehen würde. Paulus blickt auf die Zukunft. Blicken wir auf die Zukunft? Freuen wir uns darauf, dass, wenn Jesus Christus zurückkommt, wir alle vereint sein werden, die wir in Jesus Christus gelebt haben und gestorben sind? Das sollte unsere Freude sein. Aber es ist eine Gewissheit, die wir haben müssen, dass es in der Tat auch geschehen wird. Im Buch Titus lesen wir einmal Kapitel 2. Titus, Kapitel 2, angefangen in Vers 11. Eine wunderschöne Stelle, wenn wir sie richtig verstehen. Eine Stelle, die von vielen nicht verstanden wird. Auch von vielen, die die Bibel lesen, die die Bibel meinen zu verstehen. Schauen wir uns genau an, was hier gesagt wird. Titus, Kapitel 2 und Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Letztendlich hat jeder Mensch das Potenzial, ein Geistwesen in der Familie, im Reich Gottes zu werden, um es genau zu sagen, ein Gottwesen zu werden. Denn Gott vermehrt sich. Er will, dass diejenigen, die heute seine Kinder und seine Töchter sind, seine Söhne und seine Töchter, wenn sie wiedergeboren werden als Geistwesen, wenn Christus zurückkommt, eingehen in die Familie Gottes, in das Reich Gottes, denn Gott ist ein Reich, eine regierende Familie. Und letztendlich soll dies für alle Menschen gelten, wenn sie dann berufen werden zu ihrem Zeitpunkt. Und diese Gnade, denn wir brauchen Gottes Gnade, denn wir alle sündigen. Und der Sünde sollt es der Tod. Und wir müssen Vergebung von der Sünde erlangen, was durch Gnade geschieht. Wir können uns diese Vergebung nicht verdienen, in keinster Weise. Wir können uns den Lohn verdienen, ja, aber nicht die Gnade der Vergebung, sodass wir überhaupt erst ins Reich Gottes eingehen können. Das ist aufgrund von Gnade, einem Geschenk Gottes, der Fall. Und so heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade oder die zum Heil führende Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns. Dass wir, die wir diese Wahrheit jetzt bereits begreifen, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Was wird hier alles gesagt? Zunächst einmal, auf wen warten wir? Wir warten auf die selige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Einige sagen, ja, es bezieht sich jetzt sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn. Nein, es bezieht sich hier ganz klar und deutlich auf Jesus Christus. Die Hoffnung für alle schreibt, denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Überzeugung, das ist unser Wissen. Jesus Christus ist Gott. Er ist kein geschaffenes Wesen, er ist kein Engel, wie einige fälschlich behaupten, fälschlich lehren. Damit lehnen sie den wahren Christus ab. Nein, es ist der große Gott, wie es heißt, und Heiland Jesus Christus, der zurückkommen wird auf diese Erde, um uns die selige Hoffnung der Auferstehung des ewigen Lebens im Reich Gottes zu gewähren, der uns das Heil bringt. Und er wird in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen, wie wir das bereits eben schon gelesen haben. In 2. Thessalonicher, Kapitel 2, und Vers 8, da wird über diesen Frevler gesprochen, diesen Mann der Sünde. Es ist kein anderer als der falsche Prophet, der von sich vorgeben wird, Gott zu sein, der im Tempel Gottes sitzen wird in Jerusalem. Dieser Tempel, dieser dritte Tempel, der noch erbaut werden wird, bevor Jesus Christus zurückkommt, der wird sich in diesen Tempel setzen, dieser Frevler, von sich vorgeben, Gott zu sein. Die Menschen werden ihm nachfolgen, werden ihm glauben, denn er hat die Macht von Satan, dem Teufel, erlangt, sogar, dass er Wunder vollbringen kann, angebliche Wunder, täuschlerische Wunder und heuchlerische Wunder, dass er sogar Feuer vom Himmel herunterrufen kann. Dieser schreckliche Mensch, die Verkörperung der absoluten Blasphemie, über den wird Folgendes gesagt, in Vers 8. Und dann wird der Frevler offenbart werden. Und ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Das ist auch ein Aspekt seiner Wiederkunft. Er wird dieser falschen religiösen wie auch militärischen Autorität, die dann über die Erde herrschen wird, der wird denen ein Ende machen. Die Bibel spricht von dem Tier und dem falschen Propheten. Das heißt, die ganze Welt, die ganze Erde wird dem Tier nachfolgen. Da sieht man, wie verführt die Menschen sein werden. Aber Christus, wenn er kommt, wird allem dem ein Ende machen. Er wird diesen Frevler, diesen falschen Propheten und auch das Tier in den feurigen Pfuhl werfen, wie wir lesen. Aber es ist dies ein Vorläufer. Dieser feurige Pfuhl ist zunächst einmal etwas, was entstehen wird, existieren wird zu Beginn des Millenniums, wenn Christus zurückkommt. Aber der endgültige feurige Pfuhl, der alle Menschen vernichten wird, die die unvergebbare Sünde begangen haben, der wird natürlich erst nach der zweiten Auferstehung erfolgen, über 1100 und was weiß ich, Jahre später. Auf jeden Fall geht es hierum, dass Jesus Christus zurückkommen wird. Alles dies sind klare Aussagen. Und eine weitere klare Aussage seiner Wiederkunft findet sich in Hebräer Kapitel 10. In Hebräer Kapitel 10. Und fangen wir einmal mit Vers 35 an, denn auch hier gibt es wiederum eine Ermahnung. Paulus war sich sehr darüber bewusst, dass man leicht abirren kann von der wahren Realität, um die es geht, weil man sich durch falsche Einflüsterungen versuchen lässt. Und so sagt er hier in Vers 35, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. das Vertrauen, das Richtige zu tun, den richtigen Weg zu gehen, das Bewusstsein, dass dies zu einer großen Belohnung, einem großen Lohn führen wird. Werft dieses Verständnis nicht weg. Geduld aber habt ihr nötig, Vers 36, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile. Und so wird kommen, der da kommen soll. Und wird nicht lange ausbleiben. Er wird nicht lange ausbleiben. Er wird kommen in einer kurzen, kleinen Weile. Die Wiederkunft Christi ist genaht. Wir werden das in der nächsten Predigt weitaus deutlicher noch sehen. Sie ist genaht. Wir wissen natürlich nicht die Stunde, wie wir gesehen haben, aber wir können erkennen, dass sie genaht ist. Jetzt ist nicht der Zeit aufzugeben, es ist nicht der Zeitpunkt gekommen, aufzugeben, nicht die Zeit, dass man jetzt sein Vertrauen wegwirft und sagt, ach ja, hat doch alles keinen Wert. Und schauen wir uns mal die anderen Menschen an, die leben so in Saus und Braus und in Freuden, will ich auch tun. Also in dieser Zeit der Coronavirus-Epidemie, da wird nicht mehr allzu viel von Saus und Braus und Freuden gesprochen. Man wird quasi in ein Gefängnis gesteckt, die ganze Welt im Hausarrest. Und jetzt wird wieder davon gesprochen, dass erneut diese Hausarrestrestriktionen kommen sollen. Es ist ein unglaublicher Wahnsinn, was geschieht. Aber hier, einige sehen auch das nicht so richtig an, verstehen nicht, dass es Satan ist, der das alles bewirkt. Und dann meinen auch das, es hat irgendwo seinen Wert und man kann weiterhin in Saus und Braus und in Freuden leben. In einer kleinen Weile wird Christus kommen. Und dann wird er einem jeden geben, was er verdient hat. Jakobus Kapitel 5. Auch hier der Apostel Jakobus wusste sehr genau, das war ja der Halbbruder von Jesus Christus, der zunächst einmal gar nicht an das glaubte, was Christus lehrte, als er ein Mensch war. Aber er kam nachher zum Glauben, er kam nachher zu der absoluten Feststellung, Versicherung, Überzeugung, dass das in der Tat so war und dass es so werden würde. Und so lesen wir in Jakobus Kapitel 5 und Vers 7. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Wiederum die gleiche Aussage, wie Paulus hier im Hebräerbrief getroffen hat. Seid geduldig, habt Geduld, werft euer Vertrauen nicht weg. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfinge den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Auch hier wiederum klar eine Aussage, die uns angeht heute. Das Kommen des Herrn ist nahe. Da sagt er in Vers 9, seufzet nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter, Jesus Christus, steht vor der Tür. Wir sollen nicht vor der Zeit richten und wir sollen auch nicht wieder einander seufzen, damit wir nicht gerichtet werdet, denn Jesus Christus und nicht gerichtet werden, denn Jesus Christus steht vor der Tür. Er ist der Richter. Was ist damit gemeint? Nun, manchmal seufzt man. Ach, was ist das für eine Mühsal? Wieso sollen wir nach wie vor jeden Sabbat die Versammlung besuchen? Warum sollen wir nicht mal etwas anderes tun? Wir können ja mal im Internet herumsurfen, vielleicht findet man was weiteres, denn ach, was der Link so von sich gibt, da irgendwo, da habe ich gar kein Vertrauen daran. Ich habe jetzt mal ein paar Aussagen mir angeschaut, normalerweise schaue ich mir solchen Mist nicht an, aber ich habe mir jetzt mal ein paar Aussagen angeschaut von Leuten, die da irgendwie auf Facebook über die Kirche des ewigen Gottes und mich persönlich da ihren Blödsinn davon sich geben, ist also manchmal unwahrscheinlich, wie dumm und wie total natürlich falsch und verleumderisch diese Aussagen sind. Wir wissen hoffentlich besser darüber Bescheid. Seufzet nicht wieder einander. Einige seufzen. Die sagen, tja, warum sollen wir nicht gewisse Dinge tun, die wir von der Regierung als befohlen erhalten. Wir haben eine Broschüre, die wir dabei sind zu veröffentlichen. Die wird jetzt immer noch gedruckt, aber ich hoffe, dass sie vielleicht diese Woche, wenn nicht nächste Woche, erhältlich ist. Wem gehorchen wir mehr? Gott oder den Menschen? Und wissen wir, wo der Zwiespalt ist und existiert? Und wenn wir meinen, wir müssten alles das tun, was uns die Regierungen sagen, wie damals im Dritten Reich die Menschen das gedacht hatten, wie die Menschen unter Napoleon es gedacht haben, unter Alexander dem Großen, unter den Cäsaren, unter Karl dem V., Otto dem Großen und so weiter und so fort, ja, dann sind wir sehr stark dabei, Gott zu verleugnen. Und dann werden wir einen Lohn empfangen, wenn Christus zurückkommt, der uns in keinster Weise gefallen wird. Schauen Sie, Paulus glaubte daran. Und zwar ganz persönlich glaubte er daran. Darum geht es mir. Er hatte diese ganz persönliche Überzeugung, die wir alle haben müssen, dass er, nämlich der Paulus, der ursprünglich der Saulus war, der Christus verfolgte, der aber zur Bekehrung geführt wurde, der sich abwandte von dem Falschen, der bitterlich bereut hatte, der sich Christus unterworfen hat, dass er, wie auch alle anderen Heiligen, die Herrlichkeit und die Unsterblichkeit beim Kommen Jesu Christi erlangen werden. Glauben Sie das? Glauben Sie, dass Sie verherrlicht werden, wenn Christus zurückkommt? Wenn Sie Zweifel haben, warum? Glauben Sie überhaupt daran, dass Christus zurückkommt? Wenn ja, glauben Sie daran, dass er diejenigen, die in Christus gestorben sind, auferwecken wird, um sie zu verherrlichen, dass die, die noch leben werden in Christus, verwandelt werden in Herrlichkeit? Glauben Sie daran? Ja. Aber glauben Sie vielleicht, dass Sie nicht dazu gehören? Wenn das der Fall ist, dann bekämpfen Sie diese Zweifel. Wenn Gott Sie berufen hat in dieser Jetztzeit, dann wird er auch zusehen, dass Sie es schaffen, wenn Sie sich ihm unterwerfen. Unterwerfen Sie sich ihm. Werfen Sie Ihre Bürde auf die Schultern von Gott, dem Vater und Jesus Christus. Lassen Sie ihn Ihr Leben führen. Und dann brauchen Sie keinen Zweifel zu haben, dass Sie es schaffen werden. Paulus hatte keinen Zweifel. Paulus sagte auch, ich sündige hin und wieder. Aber ich verstehe, dass aufgrund der Gnade und der Barmherzigkeit Jesus Christus und Gottes des Vaters diese Sünde mir vergeben wird, wenn ich sie bereue. Und so lesen wir in 2. Timotheus, Kapitel 4, angefangen in Vers 6. Denn Paulus war jemand, der mit Sicherheit hätte sagen können, oh, was ich alles getan habe, ich habe die Gemeinde, ich habe die Christen verfolgt. Ja, wie kann mir überhaupt je vergeben werden? Aber er wusste, ihm ist vergeben worden. 2. Timotheus, Kapitel 4, und Vers 6. Denn ich werde schon geopfert, sagt Paulus hier. Und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Er wusste, er würde bald sterben. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ja, wir müssen diesen guten Kampf immer wieder kämpfen. Ich habe den Lauf vollendet. Wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht weggehen von der Wahrheit. Paulus sagt auch an anderer Stelle, wenn wir natürlich von Christus weichen, von Gott dem Vater weichen, dann wird er keinen Gefallen an uns haben, aber der wahre Christ, der wird aus Glauben leben, auch aus dem Glauben heraus, dem Glauben Jesu Christi in ihm, dass er es schaffen wird, dass er überwinden kann, dass er überwinden wird, dass Gott ihn gerecht machen kann und wird, wenn wir es zulassen. Und so sagt er hier, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, nicht aufgegeben, nicht weggeworfen. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Die liegt für mich bereit. Christus sagte später, ja, halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nimmt. Paulus sagte, nein, nein, diese Krone, die liegt für mich bereit. Diese Krone liegt für sie bereit, wenn sie nicht aufgeben. Diese Krone liegt für mich bereit, die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Nicht aber mir alleine, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben, die erwarten, mit Freude erwarten, die es lieben, daran zu denken, dass Christus zurückkommt, die diese Vereinigung mit Jesus Christus anstreben, diese ganz buchstäbliche Vereinigung unter Gottwesen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der selbst Gott ist, und wir, die wir dann zu Gottwesen verwandelt werden, die wir das wirklich lieben, erstreben. Und Paulus erstrebte dies. Und er hatte gar keine Zweifel daran, dass er die Krone der Gerechtigkeit erhalten wird von Jesus Christus, wenn er zurückkommt. Was ist mit der Krone der Gerechtigkeit noch gemeint? Nun schauen wir uns 1. Petrus Kapitel 5 an. 1. Petrus Kapitel 5. Und lesen wir einmal Vers 4. 1. Petrus Kapitel 5 und Vers 4. So werdet ihr, wenn er erscheinen wird, oder wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Christus wird in Herrlichkeit kommen. Er wird uns die unverweltliche, unverwesliche, für immer existierende Krone der Herrlichkeit geben. Er wird uns die Herrlichkeit geben, die Herrlichkeit, die er hat. Die Herrlichkeit, die er mit dem Vater teilt. Die werden wir erhalten, wenn Jesus Christus erscheint, wenn er zurückkommt, wenn er wiederkommt. Und so lesen wir auch in Jakobus Kapitel 1 und Vers 12 etwas über diese Krone, die wir festhalten sollen, damit sie niemand von uns nimmt. Satan würde ganz besonders gerne diese Krone von uns nehmen wollen. Jakobus Kapitel 1 und Vers 12. Selig ist, glücklich zu preisen ist, wer Anfechtung erduldet. Ja, Anfechtung wird kommen. Ich meine, es ist so, dass kaum ein Tag vorbeigeht, wenn ich nicht irgendwie Anfechtung erleide, in Anführungszeichen, wenn jemand irgendwie mir einen Blödsinn schreibt oder ich lese etwas Dummes über mich oder die Kirche Gottes auf im Internet, nicht weil ich da jetzt irgendwie rumsurfe, um das zu finden, aber manchmal bekommt man das doch mit. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen. Die Krone der Gerechtigkeit hatten wir gelesen, die Krone der Herrlichkeit, die Krone des Lebens, des ewigen Lebens natürlich, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Ihr liebt Gott, ihr liebt Jesus Christus, wenn ihr tut, was er euch sagt. Das ist das genau, was wir immer und immer wieder in der Bibel lesen. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gesetze, sein Gesetz halten. Seine Gebote halten. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, nicht die Abschaffung des Gesetzes. Ich meine, alle diese Schriftstellen sind absolut wichtig, wenn sie verstehen wollen, was es bedeutet, Gott, den Vater und Jesus Christus zu lieben. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir die Krone des ewigen Lebens erlangen, die Krone der Herrlichkeit, die unverwesliche Krone der Herrlichkeit und die Krone der Gerechtigkeit. Paulus war sich absolut sicher, dass er diese Krone erhalten würde, dass er die Herrlichkeit erlangen würde, dass er das ewige Leben in Gottes Familie erlangen würde, wenn Christus zurückkommt. Johannes war sich auch absolut sicher. Aber nicht nur bezog er sich auf sich selbst, er bezog sich auf alle wahren Christen. In Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. 1. Johannes Kapitel 3, angefangen Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, mit Sicherheit nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Die Welt kennt uns nicht, weil die Welt Gott, den Vater und Jesus Christus nicht kennt. Und deswegen lebt die Welt in der Weise, in der sie lebt. Abgeschnitten von Gott. Keinerlei Ahnung, wer der wahre Gott eigentlich ist, wer der wahre Jesus Christus eigentlich ist. Meine Lieben, Vers 2, wir sind schon Gottes Kinder. Doch es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Natürlich noch nicht, wir sind noch Fleisch und Blut. Wir wissen, wir haben keinerlei Zweifel daran. Es ist absolut die Gewissheit und die Sicherheit und die feste Überzeugung. Wir wissen Sie es? Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Die neue Lutherbibel 2009 schreibt, wir wissen aber, wenn er offenbar wird. Mit anderen Worten, es geht um Christus. Wenn er kommt, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und schauen Sie, als ein Mensch aus Fleisch und Blut bestehend, können wir kein Geistwesen so sehen, wie es ist. Weder Engel, wenn sie in der verherrlichten Situation sind, den verherrlichten Zustand, und ganz besonders nicht Gott, den Vater und Jesus Christus. Aber wir werden ihn sehen, wie er ist, im verherrlichten Zustande, weil wir auch im verherrlichten Zustande sein werden dann. Wir werden teilhaben an seiner Herrlichkeit. Die Hoffnung für alle schreibt, wenn er oder vielmehr wenn Christus kommt, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein. Wenn Sie zurückgehen zu 1. Johannes Kapitel 2, und Vers 28, da wird noch mehr gesagt über diese Offenbarung, die hier beschrieben wird. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar wird, mit anderen Worten, wenn er kommt, freimütig reden und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Also wir sollen dann in der Lage sein, freimütig zu reden und nicht beschämt von ihm weichen zu müssen, weil wir sich seiner und seiner Worte geschämt haben, als wir die Gelegenheit hatten, auf richtige Weise zu leben. Wir werden ihm gleich sein, sagt Johannes hier. Ja, glauben Sie das? Die meisten Christen heute glauben das nicht. Ich würde sagen, die meisten, die sich im Christentum bekennen, glauben das nicht. Ich weiß nicht von irgendeiner anderen Religion, die das glaubt. Die Tatsache, dass Gott der Vater und Jesus Christus sich im Menschen vermehren und dass die Menschen das Potenzial haben, Gott zu werden, wahrlich Gott zu werden, teilzuhaben an der Gottfamilie, gleich sein werden, Jesus Christus und Gott dem Vater. Schauen wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 15 an, denn Johannes war nicht der Einzige, der das gelehrt hat. Natürlich, die gesamte Bibel lehrt dies. Jesus Christus hat dies klar und deutlich gelehrt, auch noch als er ein Mensch war. Aber hier geht es mir jetzt um 1. Korinther Kapitel 15. Und lesen wir einmal Vers 49. Wie wir getragen haben das Bild des irdischen Menschen, er sprach von dem ersten Adam. Wir sind alle Fleisch und Blut. Wir haben getragen das Bild des irdischen Menschen. So werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Jesus Christus ist hier angesprochen, der zweite Adam. Wir werden sein Bild tragen. Was heißt das? Was ist damit gemeint? 2. Korinther Kapitel 3. Und Vers 18. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden verwandelt in sein Bild. In sein Bild werden wir verwandelt, so wie er aussieht. So werden auch wir aussehen, in Herrlichkeit. Von einer Herrlichkeit, der Mensch hat jetzt schon eine gewisse physische Herrlichkeit, das heißt, Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie die Lilien auf dem Felde, aber es geht hier um eine physische, aber die wird ersetzt werden durch die geistige Herrlichkeit. Wir werden verwandelt werden in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Von dem Herrn, der der Geist ist. Er ist natürlich ein Geistwesen, Jesus Christus. Aber er kann sich materialisieren, er kann als ein Mensch erscheinen, er ist als ein Mensch erschienen, den Jüngern damals nach seiner Auferstehung. Er hat sich insoweit manifestiert, aber er ist nach wie vor ein Geistwesen natürlich. Er war in Wirklichkeit kein Mensch dann, als er auferweckt worden war. Aber wir werden verwandelt werden in sein Bild. Und wir lesen eine weitere Stelle noch hierzu in Philipper. Kapitel 3. Und deshalb werden wir ihm gleich sein. Die meisten verstehen das nicht. Die meisten denken, das ist irgendwo so eine fiktive, figurative Ausdrucksweise, die in irgendeiner Form uns jetzt das Schicksal des Christen als jemand beschreiben, der halt dann in Glück und Seligkeit lebt. Nein, das ist weitaus mehr, was die Bibel uns lehrt, wenn wir Augen haben zu sehen und Ohren zu hören. In Philipper Kapitel 3 und in Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel aufgeschrieben sozusagen. Es gibt ja auch Bücher, geistige Bücher, das Buch des Lebens und auch andere Bücher, wo unsere Namen eingetragen sind, im Himmel. Wussten Sie das? Und solange wie Ihr Name im Buch des Lebens ist, solange werden Sie das ewige Leben erlangen. Wenn allerdings Gott Ihren Namen aus dem Buch des Lebens tilgt, dann werden Sie im Folgen vollenden. Das wollen Sie nicht erdulden und das wollen Sie nicht erleben. Aber wir sind Bürger im Himmel. Das heißt aber nicht, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, schauen Sie. Nein, woher wir auch erwarten den Heiland. Jesus Christus wird zurückkommen vom Himmel auf diese Erde. Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib, diesen Leib aus Fleisch und Blut, diesen vergänglichen Leib, er wird ihn verwandeln, dass er gleich werde, wiederum, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Unser Leib wird gleich seinem verherrlichten Leib sein, wenn Christus zurückkommt, denn wir werden dann ebenfalls Geistwesen sein, wie Jesus Christus ein Geistwesen ist. Aber schauen Sie, was dies bedeutet. Es bedeutet, dass Christus zurückkommen muss, um alles dies in die Wege zu leiten. Wenn Christus nicht zurückkommen würde, dann würden Sie nicht die Krone des ewigen Lebens erlangen. Dann würden Sie nicht eine Herrlichkeit erlangen, die der Herrlichkeit Jesu Christi gleich sein wird. Dann würden Sie kein Gottwesen werden. Dann würden Sie nicht Eingang finden in das Reich Gottes. Also die Wiederkunft Christi ist so unglaublich wichtig, dass wir fest daran glauben und dass wir uns fest darauf vorbereiten. Denn wenn Sie heute berufen sind, ist das heute Ihre Gelegenheit, letztendlich das Potenzial eines Gottwesens im Reich Gottes zu erlangen. In der nächsten Predigt werde ich weiter auf die Wiederkunft Jesu Christi eingehen, auf alles das, was die Bibel noch sagt. Ich habe noch viel dazu mitzuteilen. Denn die Welt ist in totaler Dunkelheit und Finsternis, wenn es um diese wichtige, allwichtige Situation geht, dass Christus zurückkommen wird, und zwar bald. Wir alle sollen uns darauf vorbereiten. Wir blasen heute die Posaune der Warnung. Wir blasen heute die Posaune der Erkenntnis, dass Christus zurückkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Er wird zurückkommen, um ihnen ihren Lohn zu geben. Wenn sie sich bewährt haben in diesem Leben, tun sie es. Weichen sie nicht von dieser Wahrheit. Weichen sie nicht von der Wahrheit, die die Kirche des ewigen Gottes anhand der Bibel, anhand der biblischen Prophezeiungen ihnen verkündigt. Und fragen sie sich, haben sie das irgendwo anders gehört? Wo hören Sie das sonst noch? Und wenn Sie es nicht sonst noch hören, dann versuchen Sie dann auf dem Internet herum, ob Sie vielleicht doch noch etwas erfahren könnten, was Ihnen die Kirche des ewigen Gottes nicht mitteilt. Wir teilen Ihnen den vollen Ratschluss Gottes mit. Und wir sind uns in keinster Weise irgendeiner Verunglimpfung oder Vernachlässigung bewusst, dass wir jetzt bewusst Ihnen etwas vorenthalten hätten. Glauben Sie das ja nicht. Wir teilen Ihnen mit, was Gott uns inspiriert, Ihnen mitzuteilen. Und ich denke, diese heutige Predigt hat dies auch wiederum gezeigt. Und weitere Predigten werden sich mit diesem Thema noch mehr beschäftigen. So verbleibe ich heute, Ihr Norbert Link, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.